Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz und Sack. Hier sind wir mit wunderschönen Neuigkeiten von unserer Lieblingsfirma Kitty. Hey, guck mal, ich sehe heute aus wie die Flasche. Ich bin nur eine Flasche.
Oha, dann kannst du dir den ja perfekt noch drauf machen.
Ja, den mache ich mir jetzt direkt mal drauf, während du uns erzählst, was so besonders an Gitti Nagelfarben sind.
Das Besondere an den Gitti Nagelfarben ist, dass die auf 19 Inhaltsstoffe verzichten, die bedenklich sind und die in herkömmlichen Nagellacken drin sind. Also die Gitti Nagellacke sind bis zu 82% pflanzenbasiert, was ich mega krass finde. Der Nagellack hält super gut, also bei mir so bis zu einer Woche. Das macht herkömmlicher tatsächlich bei mir auch. Und ich finde es sehr interessant, wenn wir so darüber nachdenken. Nagellack haben wir auf unseren Nägeln und dann kommt es so in unseren Körper rein. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auf der Seite von Gitti oder ihr könnt einfach in der Suchmaschine mal gucken, was in herkömmlichen Nagellacken so drin ist. Und wie gesagt, 19 Inhaltsstoffe sind bei Gitti durch bessere Alternativen ersetzt worden.
Vor allem bei Rot ist, glaube ich, richtig komische Kacke da drin, bei herkömmlichen Nagellacken. Wie viele Schichten machst du immer?
Ich mache tatsächlich in der Regel 2. Also man kann Gitti Nagellack mit einer Schicht benutzen oder wenn man das so ein bisschen intensiver möchte, nimmt man noch eine zweite. Und ich mache immer 2, dann einmal Topcoat und mein absolutes Lieblingsprodukt sind diese Drops, mit denen das ganz schnell trocknet, die Quick Dry Drops. Meine sind fast leer, aber es funktioniert tatsächlich sehr, 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 sehr gut.
Ja, ich habe das erst neulich das erste Mal ausprobiert. Man tropft es dann einfach drauf und dann ist es trocken.
Ja, voll nice. Das ist richtig gut. Wir benutzen die Nagellacke jetzt fast 3 Jahre. Haben wir gerade mal nachgeguckt und wir sind wirklich sehr überzeugt von denen. Es gibt extrem viele tolle Farben. Wir sind so ein bisschen, unsere Geschmäcker sind da unterschiedlich, aber ich liebe ja auch, dass du dir jetzt Rot drauf machst.
Ja, wobei das ist so eher so ein Orange-Rot, muss ich sagen.
Ja, also stimmt.
So ein Pink-Rot, aber ja.
Aber trotzdem sehr schön. Ja, voll gut. Und wir haben einen Rabattcode und wenn ihr möchtet, könnt ihr den benutzen und bekommt damit 20% auf das gesamte Sortiment bei Gitti, nicht wahr?
Exakt, ihr müsst dafür einfach auf den Link in unseren Shownotes klicken oder einfach Herz und Sack Gitti eingeben bei am Ende eurer Bestellung. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Schaut mal.
Wie schnell hast du dir denn jetzt bitte beide Hände lackiert?
Aber mir geht es fix.
Ich bin ein Pfeffer-Baby. Stimmt, du pfefferst richtig dadurch. Geil. Danke an Gitti und viel Spaß mit unserer Folge.
Ich sehe aus wie aus so einer Amish-Kirche. Ja.
Das ist doch eine Unverschämtheit. Ich habe richtig viele Leute heute schon gesehen. Mir hat keiner gesagt, obwohl, so scheiße sieht es auch nicht aus, oder?
Voll schön. Ich weiß gar nicht, was du jetzt hast.
Ich dachte halt, ich habe halt meine Periode und habe so wie, also so ein aufgequollenes Gesicht. Und das fand ich einfach eine gute Idee, mir meine Haare dann auch noch sehr streng nach hinten zu machen.
Hey, aber krass, ich warte gerade darauf auf meine Periode und habe auch intuitiv was Rotes wohl angezogen heute.
Oha, das ist aber mega süß, ist es ein Polunder?
Ja, der glitzert, der hat so Glitzerfäden auch drin. Man sieht das im Video, glaube ich, nicht so gut, aber ja.
Richtig schön, geil.
Wir sind süß, süß, süß. Herzlich willkommen zu unserem kleinen neuen Podcast, Folge 140. Hallo Baby.
Herzlich willkommen, hallo Baby. Boah, wir haben heute richtig was abzuarbeiten, das sage ich dir mal.
Es ist auch schon wieder so viel passiert, aber ja, lass uns abarbeiten hier. Willkommen zur Arbeit.
Ja. Erst noch mal einen Schluck Wasser trinken.
Ja, nee, was gibt's bei dir Neues erstmal? Starten wir doch erstmal so. Ach, warte mal, ist das Mikro verbunden? Hörst du mich gut?
Ey, ich könnte dich ein bisschen lauter hören, scheint mir.
Okay, wir machen noch mal kurz Pause, warte.
So, jetzt müsstet ihr mich noch viel geiler hören als gerade eben. Hey, du hast heute Wurstgulasch, ist heute dein Username.
Kennst du Wurstgulasch?
Ja, das hat mal meine erste Mitbewohnerin hat das mal gekocht und hat mir davon erzählt und ich fand es damals schon, konnte mir jetzt nicht so viel drunter forschen und dann hat die das gemacht und also ich verstehe, dass man das lecker finden könnte, aber ich fand das ein bisschen zu krass. Das ist wie so ein Camembert für mich. Das geht auch.
Ja, ich finde das auch nicht so gut.
Die essen 8 Back-Camemberts. Ich könnte nicht mal einen essen. So.
Wer isst 8 Back-Camembert?
Sag ich dir nachher.
Ach so, wow.
Und so fand ich Wurstgulasch halt auch so, ich kann doch nicht so viel Wurst essen einfach. Das ist doch...
Nein, und ich glaube, es ist auch so, ich meine, jetzt esse ich auch kein klassisches Gulasch mehr mit Fleisch, aber das ist ein leckeres Gericht, ne? Da kannst du eigentlich an sich nichts sagen. Das ist schon durchdacht.
Ja, halt wie so ein Eintopf, ist ja auch was Leckeres einfach.
Genau, aber warum muss man das dann mit Wurst machen?
Ja, genau. Ausschließlich mit Wurst. Das ist mir auch, ja, wenn die halt gerade im Angebot war vielleicht.
Oh mein Gott, ja. Ja. Ich finde das auch nicht so gut. Also ich bin ziemlich müde und durch und habe mir noch so einen richtig üblen Kaffee, glaube ich, geholt am Kiosk.
So ein richtig dunkelschwarz.
Ob der was kann, ich weiß es nicht.
Ich habe mir heute, weil ich mal wieder mir so ein Kännchen machen wollte mit so French Press, habe ich heute gemacht, aber ich fand den irgendwie bleh.
Ehrlich?
Kann Kaffee auch alt werden? Vielleicht war das ein alter Kaffee, ja?
Ja.
Der war so ganz, der hatte so eine gräuliche Farbe eher.
Nee, das ist ja nicht normal.
Nee. Ich habe das in die Milch reingekippt und dachte so, sieht aus, wie wenn man so was Weißes gemalt hat und dann den Pinsel auswäscht und dann ein bisschen was mit Schwarz gemalt hat und das dann da, so sah das aus. Aber ich habe es trotzdem getrunken und dachte so,
Nee, also Kaffee wird durchaus oll, ja.
Krass, ja, dann ist das wahrscheinlich da passiert. Ich weiß gar nicht, wann ich den geöffnet hatte mal. Naja.
Jo, also du hast gefragt, was bei mir abgeht. Ich glaube gar nicht so viel, ehrlicherweise, weil ich jetzt gerade irgendwie Zyklustag 3 habe und dementsprechend waren die letzten 3 Tage. Ich habe es getoppt mit, dass ich gestern im Edeka geweint habe.
Oh. Einfach so oder war ein Vorfall?
Ich würde sagen beides. Ich wollte dem René Rosen kaufen. Also ich kam in den Edeka rein und dann kamen mir entgegen 2 so Boys, so angeprollte Jungs. Und der eine hatte so einen fetten Strauß rote Rosen. Dann dachte ich, ne, das ist so kitschig, das ist so schön. Ich war mit dem René später verabredet. Ich kaufe dem auch einen Strauß rote Rosen und dann gab es keine mehr. Da hat die gesagt, nee, hier hat gerade jemand die letzten gekauft. Ich so, das habe ich gesehen, jawohl.
Ich habe gerade Rosen da, die sind wieder Nagellack, glaube ich.
Oh, wow. Ja, die sind richtig geil.
Uff. Komm mal ein bisschen näher, dann können wir so einen Screenshot machen. Nee, auch dein Gesicht noch näher.
Ach so.
Ich habe gerade auch mal eine Umfrage gemacht, ob Leute uns lieber hören und sehen oder nur hören.
Oha. Schön. Was denkst du, wird dabei rumkommen?
Ha, ich weiß nicht.
Ich habe ja ehrlich gesagt, also auf eine liebe Art und Weise das Gefühl, die uns auch noch zugucken, das sind die richtigen Freaks.
Hey, du hast doch auch so eine anonyme Umfrage gemacht und jemand hat gefragt, jetzt habe ich gerade kurz rausgeguckt und wollte sagen, wow, geiler Regen, aber dann habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. In einer anonymen Umfrage hat bei dir jemand reingeschrieben, sie glaubt, dass manche süchtig nach Herz und Sack sind.
Ja.
Oh, wir sind die Pille, die euch abhängig macht.
Ja, ja. Es könnte schlimmer sein.
Ich glaube auch.
Safe sogar.
Ja, kann man nach etwas süchtig sein, was einem gut tut? Ja, eigentlich nicht.
Ah, ich glaube... Doch, ich glaube schon, aber ich glaube, wenn es eine Sucht ist, dann hat es auch negative Auswirkungen.
Ja, genau. Aber warum sollte unser Podcast negative Auswirkungen... Also,
nee, das sehe ich auch gar nicht.
Das sehe ich nicht.
Ich sehe das auch nicht. Aber was geht bei dir so ab?
Ich glaube, ich habe mal wieder eine Abfuhr gekriegt.
Hast du Bock, das zu erzählen? Ich finde es eigentlich sehr interessant.
Ich will das, glaube ich, nicht so ganz jetzt hier so breit treten, aber es ist noch nicht so richtig klar, was ich jetzt davon halte, aber wenn, angenommen, du verbringst den halben Tag mit einer Person und findest die Person mega süß und dann sagst du der Person das und die Person sagt, sie fand den Tag auch cool. ist für mich eine Abfuhr irgendwie. Aber ich guck mal. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nicht die Bestätigung, ob es eine Abfuhr war oder einfach komisches Kommunizieren.
Ja, ja, das ist die Frage und das weiß man nicht.
Ja. Es bleibt spannend.
Und trotzdem ist es aber ja auch ein bisschen so für dich wie, das ist eigentlich nicht das so quasi, was du brauchst. Ne?
Ja, genau, ja. Ja, es ist noch alles offen. Ich erzähle dann irgendwann davon.
Ja, weil manche Menschen können auch quasi nicht zurück sagen, oh ja, ich finde dich auch süß und so. Aber ich finde, das Mindeste ist schon irgendwie so zu sagen, boah, danke oder irgendwie sowas, weißt du?
Ja, ich sage das halt auf jeden Fall nicht jeden Tag zu jemandem.
Ja.
So viele Leute finde ich nicht süß.
Ja,
und das wenn ich jemanden süß finde, das sage ich das dem auch. Dem Menschen. Ich sage das auch Frauen, wenn ich die süß finde.
Ja, total.
Ja, mal gucken.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant.
Voll, schon wieder ein interessanter Fall mit Kim Hoss.
Ja, total. Ein absolut interessanter Fall. Ja, aber weißt du, ich habe dir das doch letzte Woche auch schon erzählt, dass mich so ein Typ auf der Straße nach meiner Nummer gefragt hat.
Ja.
Und mich hat es einfach so gefreut und seitdem muss ich immer mal wieder so darüber nachdenken, wie selten Menschen das auf der Straße halt einfach machen. Oder wie selten Menschen überhaupt einer anderen Person so sagen, so wie du jetzt so, ey, ich fand dich voll süß.
Ich glaube, das ist, weil viele Leute das nur in einem betrunkenen Zustand machen können. Oder weil sie selber so unsicher sind und es niemals jemandem sagen würden. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele Menschen, die das auch gar nicht annehmen können, wenn ihnen das jemand sagt.
Ja.
Weil die das gar nicht auf dem Schirm haben. Und ja, ich habe mir das voll angewöhnt, das einfach zu sagen. Und ich habe schon sehr oft, fast eigentlich immer, vor allem von Männern, wenn ich denen Komplimente mache oder sage, dass sie süß sind, dann ist es eher immer so. Einfach weg sind die dann. Sehr interessant, das mal zu beobachten. Einfach mal einem Mann ein Kompliment geben und dann gucken, was passiert.
Katastrophe, wirklich.
Ja. Bye.
Das ist wirklich so eine Katastrophe.
Ja, aber auch schade, aber auch wieder natürlich klar, weil Patriarchy. Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, also da habe ich jetzt dann auch nicht so viel Verständnis für. Ich möchte gerne Komplimente machen und dann können die Männer ja gucken, wie sie damit umgehen. Also da müssen die das halt auch einfach lernen. Und
das
klar,
müssen die
es ist
lernen.
Kein Wunder. Aber ja, es ist deren Aufgabe, das auch zu lernen.
Ja.
Aber das ist wirklich richtig lustig, Männern Komplimente zu machen. Das ist so lustig. Oh mein Gott.
Man kann die damit so krass verunsichern, das ist übel. Also voll traurig, aber
ja.
Ja, weil das halt auch so ein wieder dieses Umgekehrte ist. Männer machen halt Frauen immer Komplimente.
Ja.
Ach, du bist so schön und deine Haare und deine Augen, deine Lippen sind so voll wie ein frischer Morgengruß an der Adria. Keine Ahnung, das ist so. Und dann macht eine Frau mal ein Kompliment? Nee. Männer dürfen ja nicht süß sein. Männer dürfen ja nicht hübsch und weich sein. Ich habe sogar mal auf Englisch, habe ich das, glaube ich, auch hier erzählt, dem 7-Monats-Typ habe ich gesagt, you're so beautiful. Nein, man kann nicht zu einem Mann sagen, dass er beautiful ist. Und ich so, was?
Ja, geil. Ja. Hat er das echt geantwortet?
Ja.
Wow.
Ja, und ich habe vorhin in so einem alten Tagebuch gelesen, da habe ich auch so geschrieben, ich finde den so schön, dass ich fast weinen muss.
Boah, das kenne ich.
Also
das
zu meinem letzten Crush.
Ach, zu deinem letzten Crush.
Ja. Weil ich glaube, ich sehe einfach so diesen schönen Kern von Menschen. Es geht nicht darum, wie die außen aussehen, die Hülle, das ist mir egal. Aber ich sehe so, sofort, wenn ich jemanden treffe, sehe ich, der ist innen drin voll, der hat einen schönen Kern. Aber manchmal wird er auch leider immer wieder überschattet von irgendwelchen Problem und Issues, dieser schöne Kern. Und sie sehen den Kern nicht mal. Und ich glaube, ich sehe den trotzdem. Das habe ich dir auch schon mal neulich irgendwann erzählt. Ja.
Ja, aber ich glaube, das stimmt schon auch.
Und ich will die dann so schütteln und denen so sagen, guck mal, dein Kern. Oh mein Gott. Aber das sehen die halt meistens nicht.
Nee. Und das ist schon auch ein Riesenproblem, finde ich.
Ja. Weil es halt
ja,
immer
aber was willst du machen?
Es geht halt immer wieder nur um das Äußere und die, die Hülle und man muss möglichst so und so sein und ach Mann. Mhm.
Ja, aber das ist so wie, wenn ein Mann zum Beispiel sich seiner selbst überhaupt nicht bewusst ist, so, was willst du von außen dann machen?
Ja, da kann man nichts machen. Mhm.
Und weißt du, was ich auch so interessant finde? Ich kenne voll dieses Klischee von, dass Frauen sich so beschweren, entweder direkt oder nach einer Zeit in einer Beziehung, dass er ihr nie Komplimente macht. Kennst du das?
Ja, wenn man sich was so aneinander gewöhnt hat oder so, dann macht man keine Komplimente mehr. Mhm. Also bei vielen wahrscheinlich. Mhm. Du machst mir nie Komplimente. Ja, es gibt ja aber schon so diese Anfangsverliebtheitsphase und Leute denken dann, das hört halt dann irgendwann auf und dann ist man halt für immer zusammen, mein Gott, ob man will oder nicht. aber man kann halt daran arbeiten, dass es immer ein bisschen spicy bleibt. So. Mhm.
Ja, und außerdem finde ich, es verändert sich ja einfach auch nur so ein bisschen der Blick, aber trotzdem ändert sich ja nicht unbedingt sowas daran, weißt du? Also ich finde es so schlimm, wie schnell Menschen so Sachen für selbstverständlich nehmen.
Ja, vor allem
Menschen. Und ich finde es aber auch krass, ja, und ich finde es aber auch krass, dass das so normal ist, dass Menschen sich darüber beschweren, dass er mir nie Komplimente macht. Finde ich auch super bemerkenswert.
Ja, und weil die Erwartung dann so hoch ist bei vielen, die jetzt vielleicht emotional auch nicht so entwickelt schon sind, die dann so leere Komplimente einfach jemandem geben, nur damit man Komplimente gemacht hat. Nur damit man was für die Beziehung getan hat. Ja, meine Freundin, die will auch schon immer viele Komplimente. Das ist halt eine Art der Liebessprache so. Eine Art der fünf Sprachen der Liebe so. Kleine Aufmerksamkeit. Und manche Leute können das voll gut und manche gar nicht. Und wenn ich die aber brauche von meinem Partner oder von meiner Partnerin, ja, da muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden. So, wie kannst du mir Komplimente geben? Weil, also für mich ist das auch voll wichtig. Und ich sage auch gerne Komplimente. So, immer wenn ich halt, wenn ich was, so einen kleinen Glimmer sehe, darüber warst du das, mit der ich darüber gesprochen habe?
Kann sein, ja. Also sag mal weiter.
So diese Trigger und es gibt Glimmer. Also das quasi das Gegenteil, wenn du etwas Schönes, wie ich jetzt gerade so die kleine Kleckse an Regentropfen am Fenster, so, das ist für mich kurz so ein und ja, das fand ich irgendwie schön. Wie kam ich da jetzt drauf?
Eigentlich über die Komplimente.
Ach, ja, genau. Ja, die könnten kleine Glimmer sein. Kleine Aufmerksamkeiten.
Ja. Ja, und was ich mich aber auch frage, ist, wenn man eh quasi schon so das Gefühl hat, boah krass, er macht mir überhaupt keine Komplimente, also wo ist man dann quasi schon gelandet? Also dann fehlt vielleicht auch einfach irgendwas anderes, weißt du, wie ich meine?
Ja. Sollen wir mal in die E-Mails reinsliden?
Ja, ich liebe Komplimente.
Ich auch.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, danke für euer Feedback zur letzten Folge.
Oh ja, natürlich, ja.
Das war richtig, richtig gut. Ihr habt uns damit sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Und wir haben auf unsere letzte Folge hin noch mehr Vergewaltigungsgeschichten bekommen und wir werden die aber nicht vorlesen. Bitte habt Verständnis dafür, das war jetzt eben mal eine und wir wollen jetzt aber nicht noch eine Folge oder zwei hinterherhängen, wo wir quasi noch mehr Geschichten vorlesen. Ja. Fühlt euch gegrüßt und gesehen, aber wir wollen jetzt nicht mehrere Folgen immer mit solchen Themen machen oder mit solchen Geschichten. Und wir sehen es auch ein bisschen so, dass die Geschichte von der Artischocke steht ja auch für ganz viele.
Ja, wir haben ja auch ausführlich danach noch auch andere Beispiele genannt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du die auch schon gelesen, die eine E-Mail, die sagt nochmal eigentlich gut zusammengefasst, warum die Folge so wichtig war.
Ah.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen oder irgendwann mal, aber das fand ich ganz wichtig.
Ja, wenn du Bock hast, kannst du die eben vorlesen, wie du möchtest. Ich glaube, ich habe die auch gesehen, ja.
Ja. Warte mal, jetzt habe ich. Wo habe ich denn das jetzt? Moment.
Moment. Ich glaube, du hast die markiert, kann das sein?
Ja, ich habe die markiert, aber. Ah ja, hier.
Super.
Der Betreff ist früher SM, heute Connection.
Aha.
Liebe Kim, liebe Berit, danke für eure letzte Folge. Sie hat mich mehr bewegt und getriggert, als ich vermutet hatte, weil sie so viele kleine Ereignisse mit Männern heraufgeholt hat, die ich längst vergessen hatte. Was ihr tut, ist so wertvoll, auch oder gerade weil es dann kurz nochmal wehtun darf. Wie eine Wunde, die sonst leise vor sich hin blutet, darf sie das Ganze mal laut tun und langsam heilen. Danke. Ich schreibe euch, weil ich auch mal eines dieser Girls war, die meinte, auf dominante Männer, SM und Hierarchie im Bett zu stehen. Heute weiß ich, dass ich es nicht anders gelernt habe und gar nicht wusste, was es sonst noch geben soll. Woher auch? Mein Vater war ein dominanter Choleriker, der den Ton angab. Mein erster Freund, mit dem ich Sex hatte, war übergriffig und zog gegen meinen Willen sein Ding durch. Die Pornos, mit denen ich aufwuchs, zeigten Männer, die den Ton angaben und Frauen, die sich gespielt lustvoll unterwarfen. Die ganze Gesellschaft spiegelte mir, eine Frau habe lieb und nett zu sein. Und was sind meine Bedürfnisse? Keine Ahnung, denn niemand brachte mir bei, diese Frage überhaupt stellen zu dürfen. Es war einfach egal. Und dieser Glaubenssatz, meine Bedürfnisse sind egal, begleitete mich so lange, ohne es überhaupt zu merken. So schlitterte ich von einem übergriffigen Sexerlebnis zum nächsten. Vergewaltigungen geschahen, ohne dass ich sie überhaupt als solche wahrnahm und erkannte. Mein Coping-Mechanismus war, dass ich mir einredete, das so zu wollen, denn eine Alternative gab es in meinem Kopf nicht. Rückblickend war es wie ein Schalter, der sich umlegte und meine Gefühle waren weit weg und es gab nur meinen Körper, den ich zur Befriedigung von Männern anbat. Wenn man sich einredet, auf all das zu stehen, hat man wenigstens ein Mindestmaß an Kontrolle. Ich spielte meine Rolle so gut, dass ich selbst nicht bemerkte, geschweige denn ein Mann, mit dem ich Sex hatte. Dass ich es selbst nicht bemerkte, geschweige denn ein Mann. Auch mein Freund, der mich mit dem damaligen Sexmuster kennenlernte, sagte, er habe es wirklich nicht erkennen können und ich glaube ihm. Ich habe ihn angestachelt, noch härter zu sein, weil langsamer und intimer Sex Angst in mir auslöste. Und er dachte, das als Mann liefern zu müssen. Jeder blieb in seiner gesellschaftlich geprägten Rolle, die man nie hinterfragt, weil sie Normalität ist. Wenn der Sex langsam und zärtlich war, spürte ich meine Grenzen. Und ich wollte sie nicht spüren, weil dann die angehäufte Angst kam. Hätte ich meine Grenzen gespürt, hätte ich handeln müssen und das wäre gefährlich. Im Laufe meiner Therapie, in der mir bewusst wurde, welche Folgen meine Erziehung hatte, bekam ich ein besseres Gefühl für Grenzen und erkannte, inwiefern all diese Erlebnisse mich geprägt haben. Plötzlich begann ich beim Sex zu spüren, was mir nicht gefiel und der Schalter, den ich umlegen konnte, um mich abzuspalten, funktionierte nicht mehr. Auch wenn es paradox klingt, es war fucking unangenehm. Es begann ein langer Prozess der sexuellen Weiterentwicklung, der sich vor allem anfangs eher nach Rückschritt und Hemmung anfühlte. Über Jahre begann ich herauszufinden, was ich brauche, was ich mag und nicht mag, meinen Orgasmus für genauso selbstverständlich anzusehen wie den meines Partners. Noch heute kommt manchmal alte Panik auf, aber ich lasse sie da sein. Ich flüchte nicht mehr in die Härte und Schnelle oder in eine Machthierarchie im Bett, die die Illusion der Kontrolle aufrechterhalten soll. Es ist ein langer Prozess, in dem ich immer noch stecke, aber heute kann ich Sex mit emotionaler Verbindung genießen und es ist so viel schöner, weil ich wirklich da bin, nicht nur mein Körper. Dafür brauchte es jedoch auch, dass sich mein Partner mit mir sexuell weiterentwickelt. Er hat euch mal als Ingwer dazu eine E-Mail geschrieben, oha. Man kann nur mit Menschen verbunden sein, die auch mit sich selbst in Verbindung sind. Danke für euer offenes Ohr. Es hat so gut getan, das mal so aufzuschreiben. Es gibt sicher auch Menschen, die harten Sex mit Connection und Konsens leben können. Doch bei mir war es leider nur eine Illusion und ich denke, es geht leider vielen Frauen so. Wir fragen uns zu selten, warum wir auf genau diese Art Sex haben. Und wenn man das Gefühl hat, man kann es auf gar keine andere Art, lohnt sich das Hinterfragen erst recht. Liebste Grüße und eine feste Konsensumarmung. Ihr seid wundervoll. Die gelbe Kiwi.
Wow, danke.
Danke. Ja, das fand ich da nochmal anschließend an die letzte Folge so wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass wir dürfen das ruhig annehmen, dass wir durch unsere Gesellschaft geprägt sind, dass wir durch unsere Erziehung geprägt sind, durch ja, unsere Aufklärung, wer hat uns aufgeklärt, was haben wir, wie haben wir Sex das erste Mal gesehen, so da können wir nichts dafür.
Ja.
Da können wir gar nichts dafür, wir waren früher einfach kleine Babys. Und die Gesellschaft ist mit uns so umgegangen, dass wir einfach überall Pornos mittlerweile sehen können als kleine Babys.
Ja,
Hardcore-Pornos, wo Frauen einfach kleine jugendliche Kinder werden da misshandelt und man kann sich das einfach überall angucken und das da können wir eigentlich nichts dafür. So. Und das steckt in uns und wir haben so viel Sachen einfach so falsch gelernt und es ist so anstrengend, das zu verlernen und neu zu lernen und sich selber neu kennenzulernen, aber wann sollen wir es machen, wenn ich jetzt?
Ja, so. Voll. Und dann noch, finde ich, gepaart mit diesem Aspekt von so Sex mit so einer Connection macht Angst.
Ja. Ja, weil das, was so krass Intimes ist, du steckst einen Körperteil von dir in die andere Person rein. So klar, das ist das Krasseste wirklich, was es gibt. Das ist eine richtig krasse Verbindung.
Ja.
Und wir bumsen uns einfach durch die Weltgeschichte. So.
Das ist echt richtig absurd mittlerweile.
Ja. Ja.
Das ist richtig absurd.
Das ist so krass.
Ja.
Ja, so eine sexuelle Erleuchtung muss man einfach mal sagen, muss mal stattfinden bei der Gesellschaft.
Kann ich auch passend dazu, aber auch noch mal ganz anders, auch eine E-Mail vorlesen? Also wir haben relativ viele noch markierte E-Mails. Also wir können natürlich gucken, wie weit wir heute kommen. Aber weil wir ja letzte Woche auch keine vorgelesen haben. Ich suche die mal ganz kurz.
Boah, ist bei dir auch so, dass man schon die Heizung eigentlich anmachen könnte?
Nee. Bei euch echt? So doll? Kalt
also bei
schon.
Mir im Schlafzimmer sind 17 Grad.
Wow.
Ja. Ich glaube, kälter als draußen eigentlich auch irgendwie. Ja.
Krass. Also es hat hier schon heute auch geregnet, aber also so kalt ist es noch nicht, ne.
Von wann ist die Mail, die du vorliest?
27.08. Früher SM, heute Connection.
Nee, das habe ich gerade
vorgelesen. Ach, nee. Ach, was laber ich. Ich liebe uns einfach. Ich dachte auch, hast du gemerkt, dass ich so eine Frage gestellt habe? Heute Connection? Hä, warte mal, das warst du doch gerade. Ach Mann.
Ich wollte es hier auch noch mal kurz erzählen. Ich habe geträumt, dass mir Jan Böhmermann Kussis auf die Stirn gegeben hat.
Oh mein Gott, das ist ja wohl der allerbeste Traum überhaupt. Oder?
Voll, ja, ich brauche dann gar keine Komplimente mehr von Männern im Real Life. Das reicht mir einfach. Einmal im Monat von Jan Böhmermann zu träumen.
Einmal im Monat Hardcore-Sex im Traum mit Böhmi. Nee, Spaß. Hör mal, ich finde jetzt die E-Mail nicht, aber wir haben wirklich viele vorlesenswerte E-Mails und ich lese jetzt einfach eine andere und die kommt schon gleich, okay?
Okay.
So, ich mache jetzt vom 20.08. Papaya mit Limettensaft. Und da würde mich doch sehr, es ist lecker, Papaya, glaube ich, mit Limettensaft.
Ja.
Oder wird es sehr sauer?
Ja, ich habe es mir schon vorgestellt, wie es im Hals ist. Ich könnte es mir sehr sauer vorstellen.
Ja. Lecker ist Wassermelone mit Passionsfrucht. Weißt du, diese kleinen Kügelchen? Ah. Nee, ist es dieses Runde, ist es Passionsfrucht, wo diese kleinen glibbrigen Kügelchen drin sind?
Ja, Maracuja.
Oder? Maracuja. Mhm. Du nimmst ein Stück Wassermelone und dann kratzt du die Maracuja aus und machst das auf die Wassermelone. Das ist wirklich
krass.
Geschmacksexplosion. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Gut, so. Gut. Ja, komm, Wassermelone mit Feta ist wirklich langsam, aber ist auch sehr lecker, ne? So.
Ja, schon lecker.
Ja, voll. Also ich trinke schnell noch einen Schluck Wasser. Freund pflegt Mutter und wo bleibe ich, ist der Betreff. Hallo Kim, hallo Berit, vorab mein größter Dank für euren Podcast und für euer So sein, wie ihr seid. Ich bin 37, lange fertig mit dem Studium und seit vielen Jahren schon fest im Berufsleben. Ich habe vor 3 Jahren eine Brustkrebserkrankung und dazugehörige heftige Therapien erfolgreich durchgestanden und habe eine kleine Tochter. Sie ist 6 Jahre alt und 50-50 bei mir und beim getrennten Papa, den ich vor circa 3,5 Jahren nach 7 Jahren verließ. Heftige Umbruchzeit. Krass, ne? Ich traf nach dem Rückzug in die kleinstädtische Heimat meine Jugendliebe 39 wieder, den ich nie vergessen konnte und bei dem ich endlich so sein kann, wie ich bin und der mir auch nicht vorschreibt, wie ich zu sein habe. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ne, dieses Ding von, ja, ich, also du hast es auch in deinem Lied, bei dir kann ich so sein, wie ich bin. Dass wir so sein können, wie wir wollen, natürlich ist es eine Green Flag und total schön, aber es ist so interessant, dass es so erwähnenswert ist.
Ja, das ist genau wie wenn ergendert, oh mein Gott, er ist so süß, ergendert. Ja. Dass das schon was Besonderes ist, das ist halt einfach ein bisschen traurig, ja?
Schon, ja.
Voll.
Schon, ja. Und dass er mir auch nicht vorschreibt, wie ich zu sein habe. Es ist auch absurd, dass ein Mann dir vorschreibt, wie du zu sein hast.
Ja, das ist das Absurdeste auf der ganzen Welt. Aber es ist so normal,
ja,
wie dass wir andauernd irgendwie übergriffig behandelt werden. Das ist auch total normal. Und nichts passieren so. Nie wird irgendwas mal passieren. Ja.
So, er lebt im übernächsten Nachbarort und studiert noch. Im Erdgeschoss des Hauses pflegt er allerdings als Einkommen und warum auch immer seine ehemalige alkoholkranke Mutter, die sich vor Jahren fast zu Tode soff und dann lange im Koma lag. Er fand sie damals. Nee, ich mache jetzt keine Anmerkung, wir reden gleich, ne? Sorry, ich bin heute ein bisschen so. Ich will hier ganz ehrlich sein. Ich bin eifersüchtig und eigentlich auch nur noch genervt, weil er an sie so häuslich gebunden ist durch diese hausgemachte Lebenssituation. Ich fühle mich irgendwie blockiert im weiteren Zusammenwachsen in der Beziehung mit ihm. Ich wünsche mir einfach mehr. Ich möchte einfach gemeinsame Pläne machen, zusammenleben, reisen und für unsere Zukunft und als Patchwork-Paar mit ihm weiter zusammenwachsen und einen ganz normalen gemeinsamen Alltag haben. Aber ich schaffe es nicht zu sagen, sie oder ich. Wenn ich zu ihm komme, muss ich auch immer erstmal unten der Mutti Hallo sagen. Das ist so strange. Ständig muss er dann auch zu ihr runter, weil sie irgendwas will. Sie liegt den ganzen Tag nur im Bett, raucht Kette und glotzt TV. Sie kann kaum noch selbst laufen und ist sehr eingeschränkt. Sie fordert täglich ein gutes, selbstgekochtes und frisches Essen von ihm ein. What the fuck? Wenn er dann mal zu uns nach Hause kommt, ist er also auch immer in Organisation für die tägliche Versorgung der Mutter und kann dann halt auch nie mal etwas länger bleiben. Er muss immer wieder weggehen. Für Urlaube unterstützt ihn wenigstens seine Tante, sie ist aber selbst noch berufstätig. Für den Moment ist die Situation schon einfach nur noch frustrierend und für die Zukunft fühlt es sich auch irgendwie nicht gut an. Die Mutter ist halt auch noch nicht alt, 59, aber einfach total fertig, aber irgendwie auch zäh. Sie hatten nie ein gutes Verhältnis und sie war in seiner Kindheit kaum für ihn da. Er hat also schon früh gelernt, für sich selbst gut zu sorgen, ist souverän und ein toller und liebenswerter Mensch. Ich habe jedoch das Gefühl, er versucht ihr, durch sein Handeln zu zeigen, dass man es auch anders machen kann, als sie mit ihm. Nur ist ihr das scheißegal, wie ich finde. Ich liebe ihn, aber so habe ich mir das alles seit 3 Jahren einfach gar nicht vorgestellt. Ein zukünftiges Zusammenziehen in meinem Wohnort lehnt mein Freund ab, wegen teurer Mieten hier und eben wegen der Pflege seiner Mutter. Aufgrund dem Schulbeginn meiner Tochter und dem Wohnort ihres Vaters bin ich jedoch auch an meinen eigenen Wohnort gebunden und ganz abgesehen davon möchte ich auch gar nicht zu meinem Freund und seiner Mutter dazuziehen. für meinen Freund ist alles so irgendwie praktisch, weil er dadurch so studieren könne, wie er will und viel Zeit habe. Ein Trugschluss, finde ich, weil er ist immer gebunden und hat nur kleine Zeitfenster am Tag für sich. Er hat aber keinen wirklichen Leidensdruck und er hat auch nicht wirklich vor, was an der Situation zu verändern. Er sagt immer, das wird ja bestimmt nicht mehr ewig so sein. Es kommt also auch immer wieder deshalb zu Streit, aber ich will auch nicht erst mit Mitte 40 oder 50 dann unser Leben beginnen. Ist es verständlich, dass ich meinen Freund gerne für mich bzw. für unser gemeinsames Leben hätte? Ich übertreibe doch nicht. Was würdet ihr tun? Herzliche Grüße, eine ratlose und traurige Papaya mit Limettensaft.
Uff.
Das ist eine ganz verzwickte Situation.
Ja, und ich sag dir auch warum. Ich glaube, warte mal, ich schau nochmal nach oben. Es gibt ja zusammengesetzte Verben, heißt es? Ja, es ist ein Verb, ein Tunwort. Und es gibt zum Beispiel, kann man sagen, wir sind zusammengekommen oder wir sind zusammengekommen. Und sie hat hier geschrieben, Reisen, Pläne machen zusammen, Reisen und für unsere Zukunft und als Patchwork-Paar mit ihm weiter zusammenwachsen. Und sie hat es zusammengeschrieben. Und ich glaube, also ich höre so die ganze Zeit so raus, dass du, eigentlich möchtest du jemanden, mit dem du zusammenwachsen kannst, aber auch jemanden, mit dem du einfach zusammen sein kannst. Also vielleicht solltet ihr nicht zusammenwachsen, sondern ihr könnt zusammen wachsen. Aber wie es aussieht, hat der Boy, um den es hier geht, gar keine Kapazitäten dafür und auch nicht wirklich Bock, dass sich was verändert in seinem Leben. Das ist für mich ein ganz klares Nein, so was er dir sagt, die ganze Zeit.
Ja.
Und das ist natürlich eine krasse Situation, wenn du deine Mutter pflegst, die, ja, weil sie nicht mehr aus dem Bett aufsteht, auch nicht mehr laufen kann. Da kann ich euch ein kleines Lied von singen, wie schnell sowas vor allem geht, dass man nicht mehr laufen kann. Und wie lange das dauert, also ich bin immer noch dabei, seit 8 Monaten wieder richtig laufen zu lernen. Und da muss man jeden Tag arbeiten dran, wenn man das wirklich möchte. Und ich habe nicht den Eindruck, dass seine Mutter da wirklich Bock drauf hat. Und so eine Person zu pflegen und jeden Tag mit so jemandem so lebensverneinend schon fast irgendwie, habe ich das Gefühl, zusammen zu sein, das ist richtig krass für die Seele. Und wie du sagst, er musste als kleiner Junge schon, sie war in seiner Kindheit nie für ihn da. Boy. Und er redet da auch nicht drüber, für ihn ist alles cool, alles easy. Er weiß gar nicht, wie schlecht es ihm halt geht. Das haben ganz viele Männer, dieses Phänomen, dass sie gar nicht wissen, also nicht nur Männer, auch Frauen, die wissen gar nicht, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Die sagen das aber auch nie jemandem, weil ist ja alles gut, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, wird ja nicht mehr so lang gehen jetzt mit, vielleicht lebt die noch 30 Jahre.
Ja, kann ja sein, genau.
Ja, genau.
Ja. Also ich würde gerne auch nochmal sagen, ich finde das nicht so gut, wie abwertend sie über diese Mutter spricht. Also weil sie ja auch am Anfang so schreibt, dass sie sich fast totgesoffen hat und dass sie nur im Bett liegt und Kette raucht und so. Ich glaube, wir haben schon öfter hier darüber gesprochen, aber alkoholabhängig zu sein ist einfach eine Krankheit. Und ich glaube nicht, dass die Mutter irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, cool, ich werde jetzt nicht für meinen Sohn da sein und stattdessen werde ich mich fast totsaufen. Ich finde es sehr respektlos, wie du quasi schon so über die Mutter sprichst. Und wahrscheinlich, also ich sage dir das jetzt nicht quasi aus einem Vorwurf heraus, sondern ich spüre da so, da ist halt super viel negative Energie, sonst redet man ja so auch nicht über eine Person, ne? Ja, also sehr viel Wut schon so.
Ja,
ne?
Genau. Du hast auf die Frau eine Wut, obwohl sie, also du kannst es nicht auf eine Person projizieren.
Finde ich nämlich auch. Und ich finde diese, Also ich muss sagen, ich persönlich finde das grundsätzlich auch sehr schwierig, wenn, also diese Konstellation. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich finde, dass in solchen Fällen, also wenn jemand ein Pflegefall ist, auch sehr legitim, sich Hilfe von außerhalb zu holen. Und ich glaube, dass das sehr gefährlich sein kann, wenn man das selber macht, weil man sich selber dadurch einfach ein Stück weit aufgibt. Mhm. Und ich finde das Problem, was hier entsteht, sehr nachvollziehbar und sehr logisch. Und ich finde aber auch sehr bemerkenswert, dass sie so sagt, die Mutter oder ich. Weil ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und wenn das wirklich dein Grundgefühl ist von, eigentlich ist es die Mutter oder ich, dann ist es genau wie du gesagt hast, Baby, ein ganz klares Nein. Weil das kannst du auch nicht von ihm verlangen. Also es wird nicht, er wird sich nicht dazu entscheiden. Und das würde ich aber an seiner Stelle auch nicht, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt gegen meine Mutter, weil ich weiß, ich kann aus der Ferne sowieso nicht beurteilen, warum er diese Entscheidung getroffen hat, sich um die zu kümmern. Vielleicht ist das wegen Kindheit, dies, das, man weiß aber nie. Familiendynamiken sind eine ganz, ganz komische Angelegenheit, das wissen wir eigentlich alle. Und die sind sehr, sehr individuell und warum auch immer die beiden dieses Arrangement haben, aber der... Ich finde das sehr schwierig, dieses so sie oder ich. Es ist seine Mutter auch immer noch. Hm. Also es kann ja nur in die Luft fliegen eigentlich. Und vielleicht muss es das auch.
Ich würde mich an der Stelle von der, was war es jetzt nochmal?
Papaya mit Limettensaft.
Schwing dein Drink mal zu einer kleinen Beratungsstelle. Ja. Und es wird bestimmt einige solcher Fälle schon gegeben haben. Und Leute sind extra dafür da, um Beratung zu geben. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht pro Familia einfach mal anrufen, kurz am Telefon sagen, um was es geht. Wir behandeln unsere eigenen Probleme voll oft, finde ich, so, als wäre das so ein riesiger, stinkender Müllbeutel mit so Fliegen außenrum. Und wenn man damit dann draußen rumläuft oder das einmal jemandem zeigt, dann denken alle Leute, oh Gott, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Und das ist so was ganz Schweres, Ekliges. Aber eigentlich ist es halt gar nicht so, sondern ganz viele Leute haben genau diese Sachen auch schon erlebt und sind da durchgegangen und können davon erzählen. Und sobald es jemand mal erzählt und dann gibt es auch noch jemand, der einen berät und Leute kennen, die sowas erlebt haben, dann fühlt man sich so plötzlich, ah, es ist ja eigentlich gar nicht mal so wild, also wie ich es die ganze Zeit so vorgestellt habe. Vielleicht hat die Beratungsstelle eine Top-Idee oder sagt irgendwas total Hilfreiches oder so. Ja. Wir sind keine Beratungsstelle, wir können dir sagen, rede mit jemandem da drüben.
Ja, voll. So. Und ich sage ganz klar, dieses Ding von seiner Mutter oder ich finde ich nicht gut. Das ist auch sehr viel verlangt. Und du sagst ja auch, du kannst aus deinem Wohnort halt nicht wegziehen wegen deinem Kind und wegen deinem Ex-Partner. Also bei dir gibt es ja auch wiederum Gründe, warum du auch nicht wegziehen kannst. Und er sagt halt, ich kann nicht wegziehen wegen meiner pflegebedürftigen Mutter. So. Also das ist auch sehr, ich finde es sehr verkopft nicht, aber so sehr sachlich und praktisch auch gedacht, weißt du? Mhm. Also das ist so ein sehr praktischer Aspekt, der da in so eine Beziehung reinspielt. Und vielleicht, also ich glaube, ihr könntet einen Kompromiss finden. Aber dafür muss er ja trotzdem was ändern. Also wenn zum Beispiel noch eine Person kommt, die von extern hilft und dann habt ihr mehr Zeit. Aber ich glaube auch, dass du dich von der Idee verabschieden kannst, dass er sagt, nee, ich mache das nicht mehr und ich ziehe zu dir. Und das ist auch, warum auch immer der in dieser Situation ist, das weiß ich nicht, aber das wird einfach für den eine viel zu große Veränderung dann sein, ne? Und manchmal ist es auch so, obwohl wir jemanden lieben, passen halt die Umstände nicht.
Ja, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ja. Ja, manchmal ist es kein Match, weil die Bedürfnisse von dir nicht erfüllt werden können.
Genau. Und dann ist es aber trotzdem nicht so, dass seine Mutter quasi scheiße ist oder dass er scheiße ist, sondern was auch immer bei denen irgendwie abgeht. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema, Angehörige, die wiederum Angehörige pflegen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich muss sagen, ich mag mir nicht ausmalen, wie das ist, eine Mutter zu haben, die alkoholkrank ist. Keine Ahnung. Aber deine Bedürfnisse werden trotzdem überhaupt nicht erfüllt. Nee. Also du übertreibst nicht, aber es ist immer grundsätzlich, also wo kommt es überhaupt her, dieses so, sie oder ich. So, was passiert, bevor man an so einen Punkt kommt, wo man sagt, du entscheidest dich jetzt für XY oder für mich? Das ist einfach schon super.
Gemein eigentlich, ja.
Mhm. Aber wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und ja, vielleicht ist echt so eine Beratungsstelle eine gute Idee, so für Angehörige von,
ja,
ne? Ja. Und vielleicht sogar, also vielleicht ist es tatsächlich sogar auch, je nachdem, wie sehr du dich investen möchtest, nicht so verkehrt für dich zu lernen, was alkoholkrank sein bedeutet. Mhm. Weil das ist nicht einfach sich totsaufen, so. Das ist wirklich, das finde ich überhaupt nicht gut.
Wollen wir weitergehen zu einer anderen Droge oder?
Ja, wenn du Bock hast, ich habe Zeit, wir können gerne schön die markierten E-Mails machen.
Hier würde es jetzt um einen kiffenden Gurken-Counterpart, aka Daddy und toxische Kackscheiße. Auch ein schöner Betreff einer E-Mail.
Ja.
Uiuiui. Also. Oh. Liebe Kim, liebe Berit. Tausend Dank für euren Podcast und das Herzblut, das ihr da reinsteckt. Ich lausche euch seit circa einem Jahr, anfangs eher skeptisch, inzwischen merke ich, wie wichtig die Themen und vor allem aber die Art, wie ihr sie besprecht, für mich sind. Nennt mich gerne Gurke. Also, ich bin eine 37 Jahre alte Gurke mit 3 Kindern, das älteste ist Grundschulkind, das jüngste ist noch ein Säugling. Ich würde mal vermuten, dass die Beziehung zu meinem Freund gut und gerne als toxisch beschrieben werden kann, zumindest phasenweise. Wir führen seit 2010 eine Beziehung mit mehreren Unterbrechungen. 2014 bin ich sogar für ein Jahr in eine andere Stadt gezogen, um voneinander loszukommen. Wir hatten in der Zeit keinen Kontakt. Ich habe versucht, alleine mit mir selbst im Reinen zu sein, habe andere Männer gedatet, viel gearbeitet. Mir ging es schlecht wie nie. Ich habe in diesem Jahr jede Nacht nur circa 2 bis 4 Stunden geschlafen, kahle Stellen am Kopf bekommen und Besserung war nicht in Sicht. Ich war 30, riesige Torschlusspanik, war richtig und völlig lost, habe aber gleichzeitig versucht, mir selbst zu genügen, mich neu zu orientieren, die Wunden der vergangenen Beziehung heilen zu lassen, habe eine Yogalehrerinnenausbildung gemacht, in einer WG gewohnt, aber es war ein schweres Jahr für mich. Dann plötzlich war alles wieder gut. Ich konnte wieder schlafen, die Haare wuchsen, ich war froh. Und warum? Natürlich, er schrieb mir eines Tages, als gerade ein anderer Mann aus meinem Bett stieg. Von seiner Liebe und davon, dass wir zusammengehören. Und zack, ich habe mich darauf eingelassen. Nach einem einwöchigen Probeurlaub, den habe ich verlangt und habe ihm gesagt, dass ich ihn eigentlich nicht mehr sehen möchte. Er konnte nicht ohne mich und ich irgendwie nicht ohne ihn.
Ich habe eine kleine Frage. Wenn es ihr so schlecht ging mit Haare ausfallen und so und dann ging es ihr plötzlich wieder gut, als er sich wieder gemeldet hat. Was geht da? Also es ist ein schlechtes Zeichen, oder nicht, wenn es dir alleine so kacke geht und dann, wenn das so abhängig ist von einer Person.
Irgendwie schon. Aber sie sagt auch, Abhängigkeitsverstrickungen vom Feinsten.
Ach so, okay.
Er hat gesagt, er sei sich nun sicher, dass er mit mir zusammen sein will und Familie möchte. Es war eher immer so, dass ich wollte und er nicht. Und zack, kurze Zeit später haben wir eine kleine Familie gegründet. On-off-Beziehungen sind bekanntermaßen als Fundament für eine Familie mehr als fragwürdig, aber ich beschloss, dass das nicht für uns gilt und ich war glücklich. Ich dachte sehr naiv, dass jetzt alles gut sei. Happy End und so. Oh Leute, es wird nie ein Happy End geben. Es wird immer wieder neu anfangen. So. Naja, Spoiler. Nix Happy End und so. Wir haben inzwischen 3 Kinder. Das letzte war nicht geplant, aber wir sind unendlich froh, dass es da ist. Es ist so ein kleiner und purer, wunderschöner Mensch. Und surprise, irgendwie sind wir direkt mit der Geburt der ersten Tochter bei der klassischen Rollenverteilung angekommen. Zumindest was die Kinderbetreuung angeht. Ich war eigentlich lange Jahre die arbeiten war, während er sehr lange studiert hat und jetzt Ende seines Studiums noch ein langes Praktikum machen muss. Und trotzdem, Kinderbetreuung ist zum absolut größten Teil meine Aufgabe. Die können, Zitat, Frauen ja schon rein evolutionär bedingt besser. Ich meine, guck dir doch mal die Kinder in den Kitas an. Welches Geschlecht strömt auf die kleinen Babys zu und möchte sich um sie kümmern? 10:1 Mädchen. So die Logik. Mit Argumenten kommt man da nicht weiter. Ich kann ihn auch nicht zwingen, sich mehr mit den Kiddies zu beschäftigen. Er findet, man muss sich nicht so aktiv mit ihnen beschäftigen.
Ja, 1987 war das auch noch so, ja.
1897.
Auch da, ja.
Wäh, ich schweife total ab. Vielleicht hört man meinen Frust etwas raus. Egal. Also, let's focus. Gurke. Thema für mich gerade ist, dass er ein Suchtproblem hat, und zwar Cannabis. Er kommt aus einer von physischer und psychischer Gewalt geprägten Ursprungsfamilie, hat sehr, sehr früh in seiner Jugend angefangen zu kiffen, und zwar viel zu viel und täglich. Mit morgens Bong und so. Er hat mit 20 aufgehört, aufgrund einer schlechten Erfahrung in Kombi mit einmaligem Probieren einer anderen Droge, und hat dann aus Angst vor der Angst lange nicht gekifft, bis etwa der Corona-Driss begann. Das waren dann für ihn, glaube ich, über 10 Jahre ohne Kiffen. Dann kam während Corona eine Party und er dachte, er zieht noch einmal an einer Tüte, einfach um zu gucken, wie es ist. Und es ging. Es ging wunderbar und es hat ihm viel gegeben. Er konnte mit einigen Dingen aus der Vergangenheit abschließen, viele Sachen, die lange irgendwo versteckt in den Untiefen seines Bewusstseins vor sich hingegärt haben, kamen an die Oberfläche und es begann eine lange Zeit der Verarbeitung. Vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr. Viele Gefühlswelten, die verschwunden geglaubt waren, gar Persönlichkeitsanteile, konnten wieder gespürt und das Lebensgefühl von damals revived werden. Bis hierhin klingt es für mich eigentlich schon ganz schön, aber das mit dem Kiffen ging bei meinem Freund dann rapzap immer und immer besser. Irgendwann wieder täglich, abends. Er baute an, im Schlafzimmer, auf dem Balkon und irgendwann im Gebüsch ein paar hundert Meter entfernt.
Ah, witzig, das kenne ich tatsächlich auch.
Echt?
Ja, also jetzt aktuell nicht mehr so viele, weil ich nicht mehr so viele Leute um mich rumkiffen, ja. Aber ich kenne und kannte schon viele, die irgendwo halt in der Öffentlichkeit was angebaut haben, gut versteckt. Ja.
Da ist er verkleidet bei Dämmerung immer durch die Dornen zu seinen Pflänzchen gerobbt, um sie zu pflegen. Irgendwie auch ganz süß. Bei anderen habe ich überhaupt kein Problem, wenn sie rauchen, aber bei ihm ist es anders. Ich war von allem abgeschnitten. Vieles, was die Kinder oder die Aufgaben betraf, war plötzlich sehr, sehr egal, beziehungsweise noch egaler als vorher. Und meine Reaktionen darauf, die ja vorher schon nervig und lästig waren, die perlten ab wie Teflon von ihm. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr allein gefühlt. Auch vorher zum Teil schon, aber mit dem Graskonsum dann erst recht. Er hatte vorher auch immer wieder mit Depressionen und Angst zu tun gehabt. Die Angstprobleme waren jetzt netterweise behoben und auch sonst war er unter Graseinfluss in vielerlei Hinsicht ein angenehmerer Mensch. Er war nicht mehr so wütend und aggressiv, aber dafür war er in einer Blase, in die er mich einfach nicht mehr reinließ. Und dass ich das mit dem Kiffen dann problematisch fand, fand er dann problematisch. Weil his body, his choice und ich habe no say in this. Und ich bin ja wohl auch nicht seine Mutter. Vollkommen okay. Ich kam mir teils auch vor wie der oberspießigste Kontrollfreak. Aber ich bin die Mutter seiner Kinder und wünsche mir einen Partner, an dem nicht alles abperlt, dem nicht alles egal ist. Dass es nicht um mich geht, ist da tatsächlich nur ein klitzekleiner Teil der Wahrheit. Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem man eine Familie gründet. Naja, dann hat irgendwann die Kifferei ihm dann auch gereicht. Studium stand recht still, er konnte sich nicht aufraffen zu lernen, Prüfungsangst und so weiter. Die Arbeit stand recht still, er hatte sich die Zeit für sich genommen, die er brauchte, was ja grundsätzlich richtig und wichtig ist, aber ich habe halt eben auch sehr darunter gelitten. Habe viel angefangen, viel abgefangen, viel geschluckt, es gab viel Streit, ich habe ihn bekniet aufzuhören, dadurch wurde er immer wütender. Irgendwann hörte er auf, als er für sich befand, dass es jetzt genug des Konsums sei und dass er seine Ausbildung weiterbringen müsse. Das war dann ein richtiger Entzug und es war ihm wichtig. Es war richtig, richtig unterirdisch drauf. Er rutschte in eine Depression. Naja, und ich habe halt wie immer die Kinderbetreuung zu einem großen Teil übernommen und bin zunehmend frustriert geworden, weil ich in alledem einfach immer mehr verschwand. Ich habe vieles abbekommen. Abende am Familientisch, an denen er einfach kein Wort gesprochen hat, während wir da versammelt zum Essen saßen. Ugh. Meine Bedürfnisse nach gemeinsamer Zeit, nach Gemeinschaft verhalten im Nichts oder wurden als Affront aufgefasst. Er schlief oben, ich unten mit den Kindern, ist immer noch so seit Jahren. Einerseits ist er halt einfach psychisch krank durch seine Herkunftsfamilie und hat ein Suchtproblem. Beides Dinge, denen mit Verständnis und Empathie begegnet werden sollte. Andererseits ist damit nicht jede Art von rücksichtslosem Verhalten zu entschuldigen, oder doch? Verständnis und Empathie sind bei mir inzwischen gefühlt leider aufgebraucht. Bin ich schuld an unserer Misere? Bin ich jetzt ein Assi? War ich zu hart, zu unempathisch, zu engstirnig, zu herzlos, drug-shamend mit ihm? Die Fragen gingen und gehen mir immer wieder durch den Kopf. Er meinte, Shaming bei Sucht ist halt einfach der falsche Weg und ich würde Shaming betreiben. Wie dem auch sei. Er hörte auf, es wurde besser mit uns, wenn auch nie richtig gut. Viele Streitpunkte wegen Kinderbetreuung. Er wollte und will außerdem eine offene Beziehung. Was das anging, habe ich irgendwann gesagt, lass es uns versuchen, auch wenn ich mich nicht wohl dabei gefühlt habe. Damals habe ich unser zweites Kind noch gestillt. Ich habe Regeln aufgestellt, wie zum Beispiel nur einmalige Sachen etc., unter welchen Umständen ich es mir eventuell vorstellen kann. Er hat dann ein paar Mal mit Frauen geknutscht und ich war jedes Mal danach stocksauer und eifersüchtig. Ich meine, ich hatte da auch noch einen Säugling und ein Kleinkind zu Hause. Haben das Offene dann schnell wieder an den Nagel gehängt. In den Monaten und Jahren danach hat er zweimal wieder angefangen zu kiffen. Beide Male wurde es als Gelegenheitskiffen deklariert und nach 2 Wochen war er wieder täglich abends, wenn die Kinder im Bett waren, tierisch breit. Keine Lust, keine Zeit, etwas mit mir zu machen. Zu müde, zu viel Streit mit mir, kein Interesse. Im Endeffekt wollte er einfach seine Ruhe haben. Beide Male hat er irgendwann, als es zu krass wurde, dann auch wieder den Ausstieg geschafft. Jedes Mal ein richtiger kleiner Entzug mit krassen seelischen Nebenwirkungen, die die ganze Familie mit betroffen haben. Beim letzten Mal wieder anfangen, hat er mir auch noch ins Gesicht gelogen. Er meinte, er hätte nicht wieder angefangen zu kiffen, als ich ihn mit einem Geruch in der Nase danach fragte. Da bin ich dann fuchsteufelswild geworden. Wieder mal eine rote Linie für mich überschritten. Ins Gesicht lügen will ich nicht in meiner Beziehung haben. Trennung stand für mich sowieso immer wieder im Raum. Es hat mich alles so ausgelaugt. Aber irgendwie ist da auch noch Liebe. Und darüber liegt auch noch ganz viel Angst vor dem Alleinsein, vor dem Loch, in dem ich nach der letzten Trennung über 1 Jahr steckte und erst wieder rauskam, als ich mit ihm wieder zusammen war. Oh Gott, klingt das alles schrecklich. Naja. Jedenfalls habe ich ihm, also das hat sie geschrieben, das sag
ja,
ich.
Ja, ja.
Naja, jedenfalls habe ich ihm letztes Mal gesagt, dass ich das so nicht mehr aushalte, dass ich gehe, wenn er wieder anfängt zu kiffen. Fand er nicht nett, dass ich sowas sage, solche Drohungen auszusprechen. Und was macht er jetzt, ein paar Monate später? Er raucht wieder hin und wieder seit ein paar Tagen. Ich habe es auch nur rausgefunden, weil er es geschickterweise ins Fenster hat wehen lassen. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Warum, warum, warum? Warum fängt er wieder an? Er hat wieder erst gelogen, versucht zu verwischen und so weiter. Weil in mir dann auch sofort Enttäuschung, Wut und vor allem Angst vor dieser ekelhaften Suchtsituation in der Familie und dem Alleingelassenwerden mit allem zum Vorschein kommen. Ich reagierte mit Sicherheit nicht angenehm und einfühlsam. Naja, und da meinte er halt auch, dass er eigentlich nicht lügen würde, aber ich durch meine Reaktion ja dafür verantwortlich bin.
Und du bist es selber schuld, dass ich dich anlüge. Tja.
Richtig krank. Er hat auch ganz viele Gründe dafür, wieder mit Gras anzufangen.
Ja, klar.
Und ich glaube, ich kann sie alle auch irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber das Einzige, was er zu meinen Gefühlen, zu der Situation sagt, ist, dass es nicht um mich geht. Es macht mich so fassungslos, dass ich mir das alles immer wieder weitergebe. Für mich werden dauernd irgendwelche roten Linien überschritten. Die kommuniziere ich und sie werden einfach ganz oft trotzdem beim nächsten Mal wieder ignoriert. Übrigens noch viel mehr, seit ich euren Podcast höre. Er sagt dann immer, ja, hier Grenzen setzen und so. Hast du das wieder von Instagram oder einem Podcast? Ekelhaft. Ich hasse das. Und ich schaffe es nicht, mich zu trennen. Ich will es auch irgendwie nicht. Ich will aber respektiert werden. Ich will, dass meine Gefühle geonnert und nicht ins Lächerliche gezogen werden. Ich will nicht mehr so einsam sein und in dieser Kackopfer- und Wutrolle verharren, während er sich therapiert, diverse Segelreisen macht und sich in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Meditation, Achtsamkeit, Politik, sein Studium, whatsoever. sitze ich seit Jahren hier und bin wütend, frustriert und traurig. Andererseits bin ich auch sehr glücklich über die Kinder, darüber, dass ich so viel Zeit mit diesem fabelhaften Wesen verbringen kann. Die zehren mich aber auch aus und machen mich täglich irre. Ich habe mir Familie als Gemeinschaft, als Schutzraum mit ganz viel Geborgenheit für uns alle gewünscht und bin nun auf dem knallharten Boden meiner Tatsachen gelandet, an denen ich natürlich auch meinen Anteil habe. Auch mein Freund fühlt sich nicht gut aufgehoben und seit langem ist sexmäßig bei uns so fast gar nichts mehr los, von meiner Seite aus. Er sagt mir dauernd, ich soll auch einfach mal weggehen, mal alleine verreisen etc. pp. Aber dann passt es oft überhaupt nicht oder die Kinder weinen dermaßen nach mir, woran ich übrigens auch selbst schuld bin, dass es einfach nicht machbar ist. Oder er ist dann doch zu müde oder muss halt irgendwie sein Praktikum machen oder er ist nicht gut drauf und so weiter. The fuck? Ich bringe so circa seit 6 Jahren jeden einzelnen verdammten Tag, abgesehen von ein paar Ausnahmen. Diese Kinder allein ins Bett bringen, zumindest die beiden Großen. Stunden um Stunden lag ich hier schon im Bett und habe darüber geflucht, dass es da einen Vater gibt, der aber schon ganz gemütlich in seinem Kämmerlein schläft oder Filme guckt oder was auch immer. Während ich hier die Einschlafbegleitung mache, weil die Kinder wollen ja nur mit mir. Hab mich da reingefügt und spare mir die Kraft, die ich fürs dagegen ankämpfen benötige. Ich bin auch diejenige, die nachts wach wird, wenn die Kinder was brauchen. Jede einzelne Nacht. Verstehe nicht, wie mir das passieren konnte. Wie konnte ich hier landen? Wo bin ich falsch abgebogen? Naja, das weiß ich ja eigentlich sehr gut. Augen auf bei der Partnerwahl. Werde ich meinen Kindern auf jeden Fall mit auf den Weg geben irgendwann. Und der Typ sagt mir, dass nur ich dafür verantwortlich bin, dass die Kinder so auf mich fixiert sind, so an mir hängen. Mit Sicherheit habe ich meinen Anteil daran, aber doch nicht komplett. Ich halte mich für emanzipiert und stolz oder hielt mich dafür. Das schmilzt alles wie Eis in the Sunshine hinfort. Ich fühle mich wie eine Gurke in einem Gefängnis. Wenn ich mich trenne, wird es einfach noch 1000-mal anstrengender als alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, plus das Trennungsloch und die Verlorenheit. Die Kraft dazu habe ich einfach nicht. Ich gehe jetzt schon auf den Zahnfleisch. So, das war jetzt aber ganz schön lang und es fehlen noch 100 Millionen Zusatzinfos, um unsere Situation wirklich zu beschreiben und euch verständlich zu machen. Ich hoffe, ich konnte in etwa ein grobes Bild zeichnen. Wie sind denn eure Gedanken dazu? Ich weiß gar nicht so recht, was jetzt meine Frage ist und ob ihr mit dieser etwas wirren Mail etwas anfangen könnt, aber ich würde mich sehr freuen, dem einen oder anderen Gedanken eurerseits dazu lauschen zu können. Tausend Dank auf jeden Fall schon einmal im Voraus. Ihr dürft euch auf jeden Fall etwas drauf einbilden, dass euch so viele völlig fremde Menschen hier so sehr ins Vertrauen ziehen. Machtet gut, ihr Königin, haltet weiter Hof. Auf Spotify und Co. Eure Community dankt es euch von Herzen. Tschüss, die Gurke.
Oh mein Danke, Gott. Gurke.
Mhm. Ich sag mal, Beratungsstellen gibt es ja wie Sand am Meer, nicht? Da ist doch bestimmt auch in deiner Nähe eine tolle Beratungsstelle, wo du mal anrufst. Oder du schickst denen schon mal die E-Mail, da können sie sich schon mal ein Bild machen. Aber meine Beratung ist eigentlich ziemlich klar.
Sag mal.
Raus da. Mhm. Weg da mit dir. Mhm. Also. Das ist ein bisschen wie, wenn du eine Schlange triffst, die dich dann beißt. Mhm. Und dann wegrennt, dann rennst du nicht hinter der Schlange hinterher und fragst, warum die dich gebissen hat. Mhm. Sondern kümmerst dich um den Schlangenbiss, der mit ganz viel Gift sich jetzt durch deinen Körper zieht. Und du bist immer noch hinter der Schlange her. So. Die ganze Zeit rennst du hinter der Schlange her und das Gift verbreitet sich jetzt schon langsam in deinem Körper und macht dich krank. Mhm. Das muss man einfach mal so klar sagen, weil das tut dir gar nicht gut, was du da erzählst. Und vor allem ist es ja jetzt nicht erst seit 2 Wochen so.
Ja. Ich glaube leider auch, dass es dich krank machen wird.
Ja.
Und ich finde auch tatsächlich, dieses Kiffen zum Beispiel ist gar nicht das Problem, sondern, also natürlich ist es auch ein Problem, wenn er so kifft und das verheimlicht und so süchtig ist. Ich finde aber seinen gesamten Umgang damit und dass er ihr auch immer sagt, so ja, du bist quasi selber schuld und weißt du, was ich die ganze Zeit dachte, als ich dir jetzt zugehört habe und dann hat sie so gesagt, aber alleine wird es noch schwieriger. Dann dachte ich so, nee, eigentlich vielleicht wird es auch leichter, weil dann hast du halt nur noch deine 3 Kinder und nicht 4. Ich finde, der klingt wie ein 4. Kind.
Ja, ich würde dich auch gern fragen, woher, also wer hat dir das gesagt, dass es danach noch schwerer wird?
Ja.
Wer sagt es? Wo steht es geschrieben? In was für einer Bibel? So.
Ja. Also ich finde, der Typ klingt, also und davon abgesehen, weil sie sagt ja auch so, oh Gott, wie bin ich da reingeraten und ich habe mich immer für feministisch oder was auch immer gehalten. Das ist ja scheißegal und wir alle können in Situationen geraten. Ich glaube, das müssen wir einfach auch mal so normalisieren. Du warst schon in Situationen, ich war schon in Situationen und nichts daran ist irgendwie schlimm oder wir sollten uns nicht dafür schämen. Und dich trifft ja quasi auch überhaupt gar keine Schuld. Der Punkt ist ja, dass dieser Typ seine Vaterrolle, der übernimmt ja null Verantwortung dafür. Ja. Im Gegenteil, der gibt dir noch die Schuld daran. Und ich glaube auch, dass es ernsthaft sein kann, dass dich das wirklich krank machen wird. Und ich würde auch sagen, weil du fragst, was sind eure Gedanken dazu? Und mein Gedanke ist, verlass den.
Wir haben auch extra so eine Folge gemacht, wo Mütter uns E-Mails geschrieben haben, die die Väter ihre Kinder verlassen haben. Die würde ich noch mal ein paar Mal anhören.
Ja, und im Endeffekt haben alle gesagt, war eine harte Zeit, aber danach wurde es besser. So. Ja. Und du bist ja eben auch noch jung. Und also ich finde, ehrlicherweise, so mir bricht es das Herz, wenn ich höre, dass sie da die Kinder ins Bett bringt, 2 Stunden lang oder so, und dass der lattenbreit irgendwo, wo er oben schläft, was auch immer das bedeutet, lattenbreit liegt und Filme guckt. Sag mal, hackt's?
Ja, ihr lebt halt so aneinander einfach vorbei.
Ja, aber hackt es denn?
Hackt
das es? Das ist doch
jetzt. Ja, der lebt halt so in seiner Peter-Pan-Höhle.
Ja.
Das ist das typische Peter-Pan-Höhlen-Syndrom.
Ja, und dann, ja, nee, die Kinder können ja nur von dir ins Bett gebracht werden.
Man muss ja sich auch nicht so aktiv um Kinder kümmern. Das ist ja...
Ach.
Man setzt die halt vor den Fernseher, da muss man ja nicht viel machen.
Mhm. Also...
So jemanden möchte ich halt nicht, der meine Kinder erzieht. So, sorry, aber...
Ja. Und ich finde auch, das ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich finde, es klingt halt eben auch so, dass du viel von seiner Verantwortungslosigkeit den Kindern gegenüber und auch seiner Unzulänglichkeit, dass du das auffängst. Aber das musst du nicht, weil Kinder dürfen auch verstehen, wenn ihr Vater sich nicht kümmert.
Die müssen das sogar verstehen. Die müssen von dir aufgeklärt werden, was da gerade passiert. Weil sonst denken deine Kinder irgendwann, es ist ja völlig normal, wenn sich Männer nicht um einen kümmern. So. Das ist ja völlig normal. Das lernen die gerade.
Ja.
So. Weil Papa ist immer bekifft irgendwie. Ja. Das ist ja völlig normal, dass Männer immer süchtig und bekifft rumliegen und sich nicht um die Kinder kümmern.
Ja. Und es ist so eine Kleinigkeit, nur das ins Bett bringen, aber es hat... Also das macht mit Kindern schon so viel, wenn immer nur die Mutter das Kind, die Kinder ins Bett bringt und der Vater währenddessen immer für sich auch ist und Kinder bekommen das ja auch voll mit, dass die Eltern das auch nie zusammen machen und so. Und natürlich gibt es nicht diese vermeintlich perfekte Familie, wo alle sich zusammen abends die Zähne putzen und nur gelacht wird. Und ich weiß auch, Einschlafbegleitung, Kinder ins Bett bringen und so ist alles ein Pain. Habe ich auch alles schon 1000 Mal gemacht und so. Aber ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass Frauen oft denken, der Vater ist abwesend und nicht da, aber ich fange das auf. Aber das müsst ihr nicht, sondern Kinder dürfen auch lernen, der Papa ist nicht da. Der Papa ist nicht da und die Mama kann jetzt nicht mehr.
Genau das müssen Kinder verstehen, dass die Mama ganz oft ganz arg traurig auch ist wegen dem Papa.
Voll.
So. Das dürfen, das merken Kinder. Und wenn du es ihnen aber nie sagst,
das
ist voll die Psychologie-Folge heute auch schon wieder. Ja, wenn Kinder nie hören, was du denkst, dann bilden sie sich auch immer ihre eigene Meinung, was du gerade fühlst und können dann auch ihre eigenen Gefühle gar nicht mal so gut einschätzen.
Ja.
Irgendwann.
Ja, voll.
Weil nie darüber gesprochen wird, dass es dir schlecht geht.
Ich lese, oder ich habe gerade ein Buch gelesen, das haben vielleicht auch ein paar andere gelesen, das ist jetzt gerade neu, das heißt 22 Bahnen. Und da geht es um ein Girl und ihre Mutter ist auch Alkoholikerin. Und da gab es einen Abschnitt, da erinnert sie sich an ihre Kindheit und zwar im Zusammenhang mit ihrer besten Freundin. Mhm. Und sie sagt, dass sie als Kind oft nach der Schule mit bei der besten Freundin war und das war eine Abendbrottischfamilie. Mhm. Sie kannte das von zu Hause nicht, dass abends alle zusammen am Tisch sitzen und gemeinsam essen mit Mutter, Vater und mit den Kindern und es gab eine riesengroße Auswahl und es wurden immer noch irgendwie Gurken und Tomaten aufgeschnitten. Die Mutter hat ganz oft noch einen Salat gemacht und ihre Mutter war dazu nie in der Lage, weil sie alkoholkrank war. Und für Erwachsene eine vermeintliche Kleinigkeit. Aber das, also es gibt ja dieses so, unser Alltag ist ihre Kindheit. Das ist bei ihr so hängen geblieben. Und als erwachsene Frau war das für sie noch so ein Ding. Und da hat sie jahrelang immer wieder drüber nachgedacht. Und so, diese Familie von ihrer besten Freundin war eine Abendbrottischfamilie. Und ich weiß auch, genau solche Sachen aus der Kindheit bleiben uns hängen. Hm. Und es ist fast egal, was du als erwachsene Person alles inszenierst und was du versuchst aufzufangen und was du versuchst, deinen Kindern recht zu machen und Gutes zu tun. Dein Alltag und die Dinge, die halt in deinem Leben da sind, das spüren deine Kinder und das speichern die auch als ihre Kindheit ab. Mhm. Und dieser Mann von der Gurke oder Freund hat alleine die Verantwortung und er wird vielleicht bei einem Kind oder sogar bei allen dreien auch als der Vater abgespeichert werden, der halt abends immer schon irgendwo im Bett lag und einen Film geguckt hat, als die selber ins Bett gegangen sind. Ja. Und es ist nicht die Verantwortung von der Gurke, das irgendwie quasi besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist echt so ein Ding. Frauen denken immer so, ich muss mich dann kümmern und ich muss dann machen. Aber du hast ein Energielevel und das ist irgendwann aufgebraucht und das ist auch in Ordnung. Und ich war neulich irgendwann mal bei meiner Freundin und die hat zwei Kinder und da hat die zu ihren Kindern gesagt, ich kann jetzt nicht mehr.
Geil.
Da wirklich, da hat die sich so in den Sessel fallen lassen, hat die gesagt, nee, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr heute, der Tag war anstrengend. So.
Ja, so lernen Kinder nämlich dann auch, ich habe ja auch eine Energie und die ist auch nicht für immer so anwesend. Ja. Auch gestern habe ich so ein tolles Video gesehen von einer Mutter, die so Erziehungstipps, würde ich jetzt nicht sagen, aber die analysiert immer so, hast du es gesehen?
Ja, und ich finde die krass, ja.
Ja, die ist richtig krass. Mhm. Auf jeden Fall wollte ihr Kind neue Wasserfarben, weil der Wasserfarbkasten leer war und dann hat sie gesagt, okay, es ist zwar schon spät, der Laden schließt gleich, aber wir gehen da noch hin. Und dann auf dem Weg dahin war das Licht zu hell, der Fahrradhelm war zu eng und dann zu locker und es hat rumgeschrien und war so am Limit mit der Energie vom Tag.
Es war unleidlich. Mhm.
Genau, und hat rumgeschrien und so und dann hat sie eigentlich gedacht, also der Wasserfarbkasten ist ein Wunsch von meinem Kind, aber das Bedürfnis von meinem Kind ist gerade eigentlich wieder nach Hause zu gehen. Mhm. Aber sie wollte natürlich gerne den Wunsch erfüllen und vor dem Laden hat ihr Sohn, glaube ich, oder ihre Tochter gesagt, ach Mama, ich glaube, lass uns wieder nach Hause gehen. Ich kann jetzt gerade nicht mehr. Und das hat es selber verstanden und gesagt, mein Bedürfnis ist jetzt gerade eher nach Hause zu gehen, weil ich bin ganz schön kaputt. Mhm. Ich kann das jetzt nicht mehr. Okay, geil.
Voll geil.
Dann geht man halt morgen dahin und holt die Wasserfarben. So, ja.
Ich finde die richtig krass und die wird mir auch voll oft so bei TikTok und so angezeigt. Ich glaube, also ich finde es sehr gut auch, was sie postet und so. Und ich glaube, man muss aber dazu sagen, die hat offensichtlich auch sehr viele Kapazitäten für so Erziehungsarbeit, aus welchen Gründen auch immer, ne? Also ich glaube, bei vielen sieht der Alltag deutlich stressiger aus, aber es ist sehr bedürfnisorientiert und sehr schön, ja.
Ja, genau, sie erklärt das halt, was das dann auch mit den Kindern macht, wenn man bedürfnisorientiert lebt und seine Kinder so erzieht, ja.
Ja. Ja, ich finde es auch interessant, als eine Kleinigkeit, da hat sie auch mal ein Reel drüber gemacht und das ist ja auch sowas, wenn Kinder zum Beispiel Medien konsumieren, für Kinder ist es manchmal voll schwer, etwas auszumachen. Also sie müssen lernen, Geräte zum Beispiel überhaupt auch auszuschalten und die sind da voll drin und für die ist es manchmal schwierig, diesen Knopf einfach auf auszumachen. So.
Sich selbst so rauszuholen dann aus
Und das wissen wir Erwachsenen ja gar nicht. Und sie sagt zum Beispiel zu ihrem Kind immer so, machst du alleine aus oder sollen wir zusammen machen? So.
Ah,
weil manchmal schafft es das Kind halt nicht alleine.
Ja, ach krass.
Aber da denkst du als erwachsene Person ja nicht drüber nach.
Ja.
Ja. Jo, also, kleines Gürkchen. Es tut mir halt auch ein bisschen leid, aber ich sehe auch überhaupt nichts anderes, außer verlass diesen Mann. Hm. Wirklich. Ich und natürlich, also und ja. Es ist auch voll cool, dass da Liebe da ist, aber wir haben da auch hier schon oft drüber gesprochen und ich habe da auch neulich nochmal drüber nachgedacht. Manchmal, obwohl wir jemanden lieben, ist es trotzdem besser zu gehen. Mhm. Und das ist natürlich dann genauso schmerzhaft, aber ich weiß irgendwie nicht, weil es geht ja überhaupt nicht um deine Bedürfnisse und das ist halt schon voll das Riesenproblem so.
Ja, das ist halt der Grundpfeiler, auf dem so eine Beziehung aufgebaut werden sollte, finde ich. Ja. Werden meine Bedürfnisse, die ich in der Beziehung brauche, wird es erfüllt? Und wenn ja. nicht, dann muss ich halt gucken, was ich dann mache als Konsequenz.
Ja. So, ja. Voll. Ja, und das so, dass es dann irgendwie alleine noch schwieriger ist und so. Klar, erstmal geht es einem halt schlecht und man ist bestimmt auch traurig und so. Aber ich finde wirklich, das klingt, als wäre der auch wie ein Kind. Und dann macht er irgendwelche Segeltrips und Meditation und so. Ja, cool. Und so, und du bist in diese Situation geraten von, bis auf wenige Ausnahmen kannst du deine Sachen nicht machen, weil deine Kinder voll auf dich fixiert sind und so. Und ich weiß, da werden Mütter dann jetzt wieder irgendwie sagen, nee, das geht dann auch wirklich nicht. Und ich weiß, es ist auch wirklich alles hart und so. Aber du kannst halt auch gehen und dann hat dein Freund diese Kinder zu Hause und dann kann der doch diese Verantwortung auch übernehmen. Und ich weiß, das ist ein Riesenproblem. Kinder wollen immer mit der Mama dann und egal wie emanzipiert man ist und so. Aber das ist keine tragbare Situation. Was ist der Typ für eine Hilfe überhaupt? Ich verstehe, also das ist wirklich, und ich finde es von ihm eine Unverschämtheit, wirklich. Schick uns ein Update.
Ja, schicken mal ein Update. Schicken mal ein Update.
Wahnsinn, wirklich. Jo, es gab übrigens irgendwie eine E-Mail, die kann ich ganz schnell beantworten. Ich habe eine Frage, wollt ihr auch, dass Männer bei euch zuhören oder betrachtet ihr es als Safe Space? Ihr nennt ja auch Namen von Tätern, da war ich mir unsicher, ob es ein Spaß ist, ob anonymisiert oder ob ihr die tatsächlichen Namen eurer Dates nennt. Es wirkte wie Letzteres. Klar, theoretisch gibt es viele Männer, auf die die Namen und die Beschreibung zutrifft. Das wird für immer ein Geheimnis bleiben, denke ich mal. Auf jeden Fall geht die E-Mail noch voll lange weiter und natürlich dürfen Männer unseren Podcast hören. Also wir können ja auch überhaupt nicht, wir können ja gar nicht beeinflussen, dass es ein Safe Space ist und natürlich prozentual hören unseren Podcast echt wenig Männer, weil sie führt irgendwie viele Gespräche mit Männern über dies, das und jenes und fragt das, weil sie sich fragt, ob sie den Podcast empfehlen kann. Auch an Männer, ja, natürlich kannst du das machen. Klar, voll easy.
Bitte, immer.
Ja. Dann noch, ich mache ganz kurz ein bisschen Ablage, okay?
Mach schon mal Ablage.
Mach ja Ablage. Ich glaube, das war vorletzte Folge, da haben wir über den Instagram-Account Herz und Sack Mails gesprochen.
Ah ja.
So, hi, ich in Folge 137 habt ihr ganz am Anfang über den Instagram-Account Herz und Sack Mails geredet und als Kim gefragt hat, was genau bringt das, musste ich echt laut herauslachen. Ich bin eine Wunderbeere und die Schöpferin dieses Kanals und um Kims Frage zu beantworten, es bringt nichts. Ich liebe diesen Vibe. Ich hatte eines Tages einfach diese Idee und seitdem poste ich mal mehr, mal weniger regelmäßig, welche Früchtchen, Blumen, Gemüse und so weiter bei euch im Podcast einen Platz gefunden haben. Ihr meintet auch, ich hätte doch sicher mega den Aufwand. Habe ich überhaupt nicht. Ich höre mir die Folge an und das mache ich ja sowieso, notiere mir, wer vorgekommen ist, gebe die Begriffe bei Google ein, zack, ist der Beitrag schon erstellt. Klar habe ich mir auch überlegt, die jeweilige Geschichte dazu zu schreiben, aber das wäre dann echt zu viel für mich. Wenn also jemand Bock hätte, mir die Stories der Mails kurz und knackig zusammenzufassen, würde ich sie natürlich liebend gerne dazu schreiben. Gerne dürft ihr in eurem Podcast dazu aufrufen, würde mich echt freuen. Mit ein paar Helferleins würde ich das sicher hinkriegen. Und zum Schluss auch von mir, danke, danke, danke für euren wertvollen Podcast. Die Wunderbeere. Also falls ihr in irgendeiner Weise diesen Account mitgestalten wollt, Herz und Sack unterstrich Mails auf Instagram.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Ah.
Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt habe ich die E-Mail vom Anfang gefunden.
Ah, geil. Dann
hast du Bock, die vorzulesen?
Ja. Ich hab,
oder hast du gerade gelesen? Soll ich lesen? Du hast
ich habe gerade gelesen, aber ich lese auch gern. Wie heißt die? Von wann?
Mach die gerne, wenn du möchtest. Verlorener Apfel in einem Freundeskreis voller Birnen.
Von wann ist die Nummer?
17.8., also schon relativ weit unten.
Ah ja, hier. Geil. Oh, ich liebe Birnen einfach. Wow. Hallo Berit, hallo Kim. Ich bin ein solider, an einigen Stellen leider etwas mehliger, aber dennoch süßer Apfel. Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet und wir haben zwei fruchtig süße Apfelkinder. In meinem Leben wurde ich oft nicht ernst genommen, nicht gehört und klein geredet. Von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter, von Familie und auch von FreundInnen. Das nagt am Selbstwert. Vieles konnte ich für mich mit Hilfe von Therapie und Selbstreflexion zwar schon lösen, aber es gibt eine Sache, die mich bis heute noch hin und wieder verunsichert. Irgendwie wäre es schön, mal eure Meinung dazu zu hören. Es geht, natürlich, wer hätte das gedacht, um einen Typen, mit dem ich zusammen war, bevor ich meinen Mann kennenlernte. Wir waren fast anderthalb Jahre lang ein Paar. Ich lernte ihn auf einer Party eines gemeinsamen Kumpels kennen und seine Ex-Freundin gleich mit. Beide kontaktierten mich nach der Party, luden mich jeweils ein, mit ihnen auf ein Festival in der Nähe zu kommen, und ich wusste, jetzt muss ich mich für eine Seite entscheiden. Ich entschied mich für ihn. Warum musste sie sich für eine Seite entscheiden?
Weiß ich nicht.
Du kannst auch beide nehmen, Schätzelein. Er hatte etwas, das ich suchte, irgendwie sympathisch, lässig und cool, nicht so Mainstream und dadurch interessant, und ich rechnete mir gute Chancen aus, bei ihm zu landen. Okay, wir fingen an, regelmäßig zu telefonieren, besuchten das Festival zusammen und zack, waren wir ein Paar. Da wir eine Fernbeziehung eingingen, besuchten wir uns abwechselnd am Wochenende. Das klingt so, wir haben uns getroffen. Dann war es so und dann waren wir ein Paar. Der Computer ist fertig. Okay. Am Wochenende, es lief zwei Monate richtig gut, bis wir eines Nachts mal etwas angetrunken nach Hause schwankten und er mir mitten auf der Straße unters Shirt fasste. Ich lachte, aber eigentlich war es mir echt unangenehm. Auf dem restlichen Heimweg redeten wir über dies und das und beiläufig erzählte er, dass bald eine gute Freundin vorbeikommen und bei ihm das Wochenende verbringen würde. Auf meine Frage, wo sie denn schlafen würde, antwortete er, in meinem Bett oder soll sie auf dem Boden schlafen? Ich war sprachlos. Als er merkte, wie ich reagierte, fingen seine Rechtfertigungsversuche an. Das sei in seinem Freundeskreis normal, ich bräuchte mir keine Sorgen machen, da würde nichts passieren. Die Ex-Freundin hatte damit nie ein Problem und hat es mit ihrem männlichen Besuch auch so gehandhabt. Ich konnte immer noch nichts sagen und wurde langsam wütend. Ich kenne das so nicht. Mein Bett ist einer meiner intimsten Orte und ich tue mich generell schwer, es zu teilen. Ich finde es sehr besonders, jemanden so nah in meine Privatsphäre zu lassen. Er sah es etwas anders. Das ist ja auch okay, aber bei zwei unterschiedlichen Ansichten sollte man doch Kompromisse finden, oder? Kompromisse waren jedenfalls keine Option. Er meinte, ich sollte einfach lockerer werden und lernen zu vertrauen. Puh. Sonst wäre eine Beziehung mit ihm sowieso schwierig. Also blieb ich still und ein Gefühl der Eifersucht machte sich in mir breit. Sobald ich Dinge ansprach, die mich irritierten, wurde mir gesagt, dass das normal sei und ich einfach nur überreagieren würde. Als wir bei einem seiner Freunde über ein Wochenende zu Besuch waren, überredeten die beiden mich, mit ihnen zusammen duschen zu gehen. Ich behielt meine Unterwäsche an, aber sein Kumpel öffnete meinen BH und sagte, ich soll mich nicht so anstellen. Sind doch nur Brüste. Mein Ex lachte. Ich schämte mich sehr. Ich wollte ihm dennoch gefallen, kicherte und tat weiterhin so, als sei ich auch cool und lässig. Mir ging es immer schlechter. Meine Panikattacken häuften sich und ich wusste nicht mehr, was normal ist. Vor allem, weil sein ganzer Freundeskreis, zu dem seine Ex-Freundin auch zählt, ähnliche Ansichten hatten wie er. Ich bemerkte, dass er wieder häufiger mit seiner Ex telefonierte und meine Eifersucht erreichte ein neues Level. Er meinte nur, sie sei nach ihrer langjährigen Beziehung einfach eine gute Freundin, die ihn jetzt brauchen würde. Gleichzeitig redete er bei seinen Kumpels aus dem Studium, nicht aus diesem besagten Freundeskreis, sehr schlecht über sie und machte sich auch über sie lustig. Irgendwann telefonierte er jeden Abend mit ihr, machte mir immer wieder klar, dass ich mit meiner Eifersucht übertreiben würde, dass ich nicht normal wäre und dringend Hilfe bräuchte. Alter! Die Situation wurde immer schlimmer. Zum Schluss dachte ich, wenn ich ihm emotional schon so auf den Senkel gehe, dann versuche ich es mit Sex zu retten. Und das ist immer eine schöne Lösung auf jeden Fall. Ich fing wieder an, die Pille zu nehmen, damit er endlich das Kondom weglassen konnte, obwohl ich sie aus guten Gründen nicht mehr nahm. Außerdem dachte ich zum ersten Mal in meinem Leben über eine Brustvergrößerung nach, wegen den Vergleichen mit seiner Ex. Er hat mir mal erzählt, dass sie größere Brüste hat als ich. Er fand das alles okay. Und das waren noch lange nicht alle merkwürdigen Situationen. Eine seiner Freundinnen aus dem Studium hatte laut seinen Aussagen immer nur Kontakt zu ihm, wenn er und seine Ex mal wieder eine Beziehungspause hatten. Das kam wohl öfter vor. Als ich dann mit ihm zusammen war, kam sie ihn nur besuchen, wenn ich weg war, und verweigerte Treffen, die ich vorschlug, um sie mal kennenzulernen. Es kam mehr als einmal vor, dass sie ihn besuchte, den letzten Bus verpasste und dann bei ihm übernachtete. Natürlich im Bett, wie er zugab. Als ich ihm sagte, wie merkwürdig ich das finde, spielte er es einfach herunter. Sie sei halt so und ich wäre einfach zu eifersüchtig. Sie wolle nichts von ihm, er sehe nichts von den Zeichen, die ich zu sehen glaubte. Ich konnte bald nicht mehr. Ich sagte nichts mehr, weil wir nur noch stritten. Er hatte mich sogar so weit, dass ich versuchte, mich mit seiner Ex anzufreunden, um ihm zu zeigen, wie lässig und cool ich sein kann. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt und hatte täglich Panikattacken. Hätte ich mal früher auf meinen Körper und mein Bauchgefühl hören sollen. Am Ende nahm ich all meinen Mut zusammen und beendete die Beziehung endlich. Während ich das so runterschreibe, frage ich mich, wieso ich das alles zugelassen habe. Vielleicht, weil er der Typ war, der mit allen gut klarkommt, der für jeden ein offenes Ohr hat, für alles eine Lösung. Mit dem kann man doch nicht nicht klarkommen, dachte ich mir. Nach der Beziehung war ich nochmal in einer stationären Therapie, die mir sehr geholfen hat. Ich kann mittlerweile meine Bedürfnisse erkennen und kommunizieren. Ich vertraue viel mehr auf mein Bauchgefühl. Von Eifersucht ist in der Beziehung zu meinem Mann keine Spur. Wir reden viel, er nimmt mich ernst. Wir sind ein gutes Team und meistern unseren Familienalltag auf Augenhöhe. Er ist der wärmste und geduldigste Mensch, den ich kenne. Ich habe mich in den letzten Jahren so sehr weiterentwickelt. Seit ein paar Monaten höre ich nun euren Podcast und mir sind durch euch noch sehr viel mehr Lichter aufgegangen. Puh, Halleluja, sage ich mal. Ich weiß mittlerweile, dass viele Dinge, die mein Ex und sein Freundeskreis getan haben, nicht in Ordnung und übergriffig waren. Und auch, dass Gaslighting ein Ding ist. Es gab in dieser Zeit zwei sehr gute Freundinnen von mir, die mir zuhörten, Rückmeldung gaben und irgendwie auch versuchten, mich zu schützen. Aber ich war auf dem Ohr taub und blind vor Liebe. Obwohl ich jetzt alles sehr viel klarer sehe, beschleicht mich immer noch hin und wieder das Gefühl, dass ich das Problem in diesem Gefüge war, ich einfach falsch bin. Aber nein! Er und die anderen haben nicht zu mir und meinen Bedürfnissen gepasst. Oder wie Berit letztens in einer Story sagte, das ist mir zu hippiehaft. Ich bin richtig, wie ich bin. Ich stehe jetzt zu meinen Gefühlen. Ich bin laut, wenn mich etwas stört und ich etwas zu sagen habe. Ich möchte mich nie wieder für jemanden verstellen müssen, um zu gefallen. Und allem voran lerne ich gerade, mich jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben und anzunehmen. Und es tut so gut. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Und mein Körper ist einfach nur geil. Was der schon alles geleistet hat, einfach nur der Wahnsinn. Für nichts und niemanden würde ich etwas an mir ändern wollen. Und trotzdem gibt es diese Restzweifel. Kennt ihr das? Und wie gehe ich damit um? Übrigens, the end of the story. Mein Ex ging nach der Trennung sofort zurück zu seiner Ex, zog in ihre Stadt und dann mit ihr zusammen. Sie postete ein Foto der beiden und tat in der Beschreibung so, als wären sie nie getrennt gewesen, als hätte es mich nie gegeben. Vor kurzem haben sie ein Kind bekommen, das den gleichen Namen trägt wie mein erstes Kind. Er kannte den Namen, ein Unisex-Name durch verschiedene Schreibweisen. Wie weird ist das denn bitte? Zufall? I doubt it. Zuletzt möchte ich mich bei euch bedanken. Durch euch habe ich so vieles verstanden. Ihr seid wie zwei große Schwestern, die man alles fragen kann. Eure Arbeit ist so wertvoll. Danke, danke, danke. Ihr seid der wahre Wahnsinn. Ganz viel Liebe an euch und die Community, der Apfel.
Geil, danke.
Holy moly. Alter.
Mhm.
Okay.
Ich fand es halt ganz interessant, einfach nur, weil das so dieser Klassiker ist von, ich war in einer Beziehung und da sind Übergriffe passiert und ein paar Jahre später wird mir das erst klar.
Ja.
Und ich glaube, ja, wir kennen das, dass wir dann auch manchmal noch so Zweifel haben, weil je nach Zyklus und man ist ja auch manchmal so drauf und manchmal so.
Ja.
Und ich glaube, es ist schon normal, weil wenn Menschen solche Sachen mit uns machen, also zum Beispiel, die haben dich mehr oder weniger dazu gezwungen, mit dir zu duschen und so Sachen, dann ist es einfach in deinem Körper gespeichert und es braucht eben einfach auch Zeit. So, also ich lasse solche Zweifel einfach da sein und im Großen und Ganzen ist dir ja total bewusst, dass das alles nicht in Ordnung war und dass es eben nicht an dir liegt. Und manchmal kommen wir uns halt auch vor wie kleine Würstchen, obwohl wir halt wissen, sind wir nicht. Und das ist ja, voll okay.
Absolut. Krasse Story auf jeden Fall. Aber schon von Anfang an hat sie nicht da auch, habe ich nicht da sogar schon eine kleine Red Flag gehabt?
Ja, voll.
Ja.
Ja.
Ja, es ist einfach wichtig, auf seinen Bauch zu hören. Und der Bauch muss aber auch frei dafür sein, um gehört zu werden. So.
Mhm.
Wenn da zu viel drin ist, ja.
Schon krass, ne?
Mhm. Der Körper ist einfach krass.
Übel. Können wir eine kleine Pause machen?
Ich hätte jetzt sogar sonst vorgeschlagen, sogar hier aufzuhören.
Schluss machen? Okay, ja, gut.
Oder wolltest du noch mehr?
Ich wollte mehr. Ich hätte
mehr von dir.
Es gibt eine E-Mail, die ich voll gerne noch mit dir besprechen würde. Das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema, aber wir müssen natürlich auch nicht.
Ja, wir machen jetzt das Ende. Unsere Aufnahme hat gerade wieder abgebrochen.
Ach so.
Sind wir jetzt hier am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann nächste Woche mit freshen neuen Themen. Mhm. Wahrscheinlich aber eh wieder die gleichen alten stinkenden Themen.
Das ist gar nichts für dich.
Immer wieder die gleichen Themen ist nichts für mich. Nee. Mhm. Ja, abonniert uns auf Instagram, schreibt uns E-Mails an mail@herzensack.de, gibt uns einen kleinen Stern, gibt uns Bewertungen, ihr könnt uns immer auch gerne eine kleine Kaffeespende schicken an mail@herzensack.de auf PayPal. Ja, und dann taucht jetzt ein in den Ausspann. Danke auch für eure Komplimente immer zu unserem Outro. Da könnt ihr euch jetzt nochmal fallen lassen in unserem Reggae-Outro. Fängt jetzt schon hier an. Wir können noch dazu imaginär uns bewegen. Also Baby, danke, dass du heute wieder für mich da warst. Und bis bald.
Ich danke dir und danke fürs Zuhören. Bis bald.
Ah, du willst uns eine kleine E-Mail schicken. Dann brauchst du nur ein www zu klicken. Mail@herzensack.de. Das ist mail@herzensack.de. Ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und Sack. Schöne Gefühle.